Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Es war am 8. August 1974, als sich Richard Milhouse Nixon, der 37. Präsident in der Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika, mit einer Fernsehrede ans Volk wandte. Er sei nicht einer, der rasch aufgebe, sagte Nixon, und vor Ablauf der Amtsdauer zurückzutreten, das sei eigentlich gegen sein Naturell.
I have never been a quitter. To leave office before my term is completed is abhorrent to every instinct in my body. But as president, I must put the interests of America first.
Als Präsident müsse er jedoch die Interessen des Landes vor seine eigenen stellen. Er trete deshalb morgen Mittag von seinem Amt zurück.
Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
Im Anschluss an die Direktübertragung versuchte John Chancellor, der Starmoderator vom Fernsehsender NBC, die richtigen Worte zu finden.
Well, one hardly knows what to say.
Heute Abend um 21.04 sei Richard Nixon als erster und bisher einziger Präsident der USA von seinem Amt zurückgetreten. Ein historisches Ereignis, das auch in der Schweiz viel Beachtung fand. Raoul Lautenschütz, der damalige USA-Korrespondent von Schweizer Radio DRS, begann seinen Bericht fürs Echo der Zeit so.
Nach der unerträglichen Spannung der letzten Tage und Stunden ließ Präsident Nixon seine Landsleute nicht lange auf den entscheidenden Satz in seiner viertelstündigen Ansprache warten.
Im Sommer 1974 war Präsident Nixon über den Watergate-Skandal gestolpert. Begonnen hat alles zwei Sommer früher. Am 17. Juli 1972 brechen fünf Männer in den Watergate-Gebäudekomplex in Washington D.C. ein. Ihr Ziel, das Hauptquartier der Demokratischen Partei. Von dort organisieren die politischen Gegner Nixons den Präsidentschaftswahlkampf. Die Einbrecher werden ertappt und verhaftet. Zuerst keine große Sache. Doch das ändert sich, als zwei Reporter der Washington Post, Bob Woodward und Carl Bernstein, den Einbruch unter die Lupe nehmen und Details enthüllen. Die Einbrecher hatten Abhörgeräte bei sich gehabt. Ein Verhafteter gibt sich als CIA-Mitarbeiter zu erkennen und steht Nixons Wiederwahlkomitee nahe. Die Washington Post wurde zur Pflichtlektüre, erinnert sich Dominik von Burg, der ehemalige USA-Korrespondent der Tribune de Genève.
Es gab auch andere Journalisten, aber Woodward und Bernstein und die Washington Post waren zu einer Zeit sicher die, die in gewissen Punkten, in gewissen faktischen Punkten am weitesten gegangen sind und auch am besten recherchiert haben.
Sie hatten dabei auch Unterstützung von einer anonymen Quelle. Es war der CIA-Vizedirektor Mark Felt, wie erst seit 2005 bekannt ist. Dass es sich kaum um einen regulären Einbruch gehandelt haben kann, dämmerte auch dem Richter, vor dem die Einbrecher antraben mussten. Raoul Lautenschütz, damals USA-Korrespondent von Schweizer Radio DRS.
Der hat die Angeklagten zu sehr hohen Freiheitsstrafen verurteilt, mit der Bemerkung, diese Strafen würden reduziert, wenn jemand wirklich das sagt, was damals passiert ist. Und das hat gewirkt. Es hat dann einer von diesen Verurteilten zugegeben, dass von oben, von sehr weit oben, die Direktive gegeben wurde, man solle nicht die volle Wahrheit sagen.
Nicht die volle Wahrheit über die Hintergründe, die Auftraggeber und die Mitwisser und vor allem über die Rolle von Richard Nixon in der Affäre.
Wann wusste er und wie viel wusste er? Um diese zentrale Frage herum drehte sich dann eigentlich die ganze weitere Entwicklung. Und Schritt für Schritt wurde dann eben doch deutlich, dass das Weiße Haus mehr wusste, als es anfangs zuzugeben bereit war.
Richard Nixon stritt ab, auch nur im Entferntesten etwas mit dem Einbruch zu tun gehabt zu haben. Doch die Washington Post, die New York Times, der Fernsehsender CBS und weitere Medien ließen nicht locker, recherchierten, bohrten, fragten nach. Es war eine Sternstunde des investigativen Journalismus. Nixons Verhältnis zu den Medien, seit jeher getrübt, verschlechterte sich zusehends. Dies erlebte auch Raoul Lautenschütz, der regelmäßig Medienkonferenzen des Präsidenten besuchte. Nixon wollte zu seiner erfolgreichen Entspannungspolitik mit China und der Sowjetunion befragt werden oder zum Rückzug der amerikanischen Truppen aus Vietnam. Doch statt für den Weltfrieden interessierten sich die Journalisten für Watergate.
Sobald das Thema auf Watergate wechselte und er sich in einer Situation sah, wo er glaubte, sich verteidigen zu müssen, dann wurde das relativ rasch fast peinlich, weil er spürte natürlich auch, dass das Seil um den Hals immer enger wurde und von daher waren dann seine Ausbrüche waren dann entsprechend emotional und nicht sehr überzeugend.
Nixon beklagte sich bei den Journalisten, er habe nie eine solch unverschämte, bösartige und verzerrte Berichterstattung erlebt wie jene über Watergate.
I have never heard or seen such outrageous, vicious, distorted reporting in 27 years of public life.
Aber Sie, die Journalisten, sollten ja nicht denken, er würde sich ärgern. Als ein Journalist sagte, genau dies sei jedoch sein Eindruck, antwortete Nixon, man könne sich nur über jemanden ärgern, den man auch respektiere.
One can only be angry with those he respects.
Eine arrogante Bemerkung, die Nixons Unsicherheit und Misstrauen nur schlecht kaschieren konnte. Der Präsident ärgerte sich gewaltig über die Medien und deren, wie er sagte, linke Berichterstattung. Das geht aus den später veröffentlichten Tagebucheinträgen und weiteren Dokumenten hervor. Die Medien spielten für die Aufklärung des Watergate-Falles eine wichtige Rolle, ist der ehemalige Amerika-Korrespondent der Tribune de Genève, Dominik von Burg, überzeugt.
Es ist schon vorerst eine Mediengeschichte, würde ich sagen. Aber kann man das von der Gesellschaft abtrennen heute? Ich glaube, die Medien, wir leben in der medialen Welt. Und es ist auch eine politische Geschichte. Aber als politische Geschichte ist sie amerikanisch. Als Mediengeschichte ist sie allgemein, würde ich sagen.
Auch Raul Lautenschütz relativiert den Mythos Watergate.
Also die Medien haben sicher eine wichtige Rolle gespielt, aber es wäre wahrscheinlich völlig falsch, wenn man den Schluss ziehen würde, Nixon sei in Anführungszeichen das Opfer einer Medienkampagne geworden. Das stimmt nun überhaupt nicht.
Die vierte Gewalt war nicht die einzige, die sich um die Aufklärung des Watergate-Falles bemühte. Auch die Justiz mit einem Sonderstaatsanwalt und der Kongress mit Kommissionen wollten die Wahrheit wissen. Hearings wurden durchgeführt, Untersuchungen angeordnet. Nixon mimte weiterhin den Unschuldigen, den Unwissenden. Als Politiker habe er nie die Justiz behindert und die Menschen müssten wissen, dass ihr Präsident kein Schwindler sei.
And in all of my years of public life, I have never obstructed justice. And I think too that I can say that in my years of public life, that I welcome this kind of examination because people have got to know whether or not their president is a crook. Well, I'm not a crook.
Im Sommer 1973 spitzte sich die Lage für Nixon dramatisch zu. Ein ehemaliger Mitarbeiter des Weißen Hauses sagte im Senat aus, im Oval Office würden alle Gespräche abgehört und aufgezeichnet. Beweismaterial par excellence. Der Sonderstaatsanwalt und der Kongress wollten diese Bänder haben, doch Nixon verweigerte die Herausgabe. Ein monatelanges Seilziehen begann. Der oberste Gerichtshof musste entscheiden. Ja, die Bänder müssten ausgeliefert werden. Dann ging es Schlag auf Schlag. Ein weiteres Tonband kam zum Vorschein. Darauf waren Nixon und Stabschef Haldeman zu hören, kurz nach dem Watergate-Einbruch, wie sie eine Vertuschungsaktion planten. Der Kongress begann mit dem Amtsenthebungsverfahren. Der zuständige Ausschuss des Repräsentantenhauses führte Abstimmungen durch.
Mr. Flowers.
Aye.
Mr. Mann.
Aye.
Mr. Drynan.
Aye.
Jeder einzelne Abgeordnete musste seine Stimme mündlich abgeben.
Mr. Rodino.
Aye.
27 members have voted aye. 11 members have voted no.
And pursuant to the resolution, Article 1.
Ergebnis 27 Ja zu 11 Nein. Die Kommission war für ein Amtsenthebungsverfahren. Und es zeichnete sich ab, dass auch im Kongress die notwendigen Stimmen für eine Amtsenthebung zusammenkommen würden.
Das mit diesen Verhandlungen im Parlament, das war ja wie eine Zange, das kam immer näher und näher und das war irgendwie, der Schluss war eigentlich klar, nur wusste man nicht wann und wie.
Wann? Das war eben der 8. August 1974. Nixons Hände waren sichtlich feucht, als er sich am Abend im Oval Office vor die Kamera setzte, um seinen Rücktritt bekannt zu geben. Er sprach gut artikuliert und fehlerfrei, inhaltlich aber wenig überzeugend, wie sich Raoul Lautenschütz erinnert.
Es war eigentlich gar keine Rede. Er hat da einfach immer gesprochen und das ging bis zu seiner Mutter und also ja, es war peinlich.
Tatsächlich, Nixon räumte keinerlei Fehler ein, erwähnte Watergate nur einmal, sprach nicht aus, was allen klar war, dass er gegen das Gesetz und die Verfassung gehandelt hatte und zurücktreten musste, um nicht des Amtes enthoben zu werden. Eine groteske Rede.
Auf der anderen Seite irgendwie, ja, man hat auch verstanden, dass wahrscheinlich die Sicherungen völlig durchgebrannt waren.
Am folgenden Tag dann verabschiedet sich Nixon von den Angestellten im Weißen Haus.
You are here to say goodbye to us, and we don't have a good word for it in English. The best is au revoir. We'll see you again.
Es gebe kein passendes Wort auf Englisch. Am besten sei da wohl au revoir. Auf Wiedersehen. Nixon spricht weiter, gesteht keine Fehler ein, stellt sich als erfolglosen Kämpfer für die gerechte Sache dar. Die Angestellten hören mit düsterer Miene zu, einige Damen wischen sich eine Träne aus den Augen. Nach der Rede tritt Nixon mit seiner Gattin und mit Vizepräsident Gerald Ford und dessen Frau Betty aus dem Weißen Haus. Er schüttelt noch einige Hände, dann klettert er die Leiter hoch zur Tür eines Helikopters, der auf ihn, seine Frau und einige Vertraute wartet. Er dreht sich in der Helikoptertür noch einmal um, streckt die Arme steif im rechten Winkel von seinem Körper, formt die Finger beider Hände trotzig zum Victory-Zeichen und zwingt sich ein Grinsen aufs Gesicht. Die Türe geht zu und der Helikopter hebt ab. Einen Monat später. Präsident Gerald Ford begnadigt seinen Vorgänger im Amt, doch das amerikanische Volk verzeiht Richard Nixon nie. Er stirbt am 22. April 2004 und geht in die Geschichte ein als Präsident, der die Grenzen seines Amtes missachtet hat und daran gescheitert ist.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.